denn er ist freundlich.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Danket dem Gott aller Götter.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Danket dem Herrn aller Herren.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der allein große Wunder tut. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der große Lichter gemacht hat.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Die Sonne, den Tag zu regieren.
Denn seine Güte
den Mond und die Sterne, die Nacht zu regieren.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Und führte Israel von dort heraus.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Mit starker Hand und ausgerecktem Arm. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile und ließ Israel mitten hindurchgehen, der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, der sein Volk führte durch die Wüste, der große Könige schlug und brachte mächtige Könige um. Sihon, den König der Amoriter. Und Og, den König von Basan. Und gab ihr Land zum Erbe. Zum Erbe seinem Knecht Israel.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Und uns erlöste von unseren Feinden.
Denn seine Güte währt ewiglich.
Der Speise gibt allem Fleisch. Dankt dem Gott des Himmels. Was fängt man mit einem solchen Psalm an? Konntet ihr euch konzentrieren auf euren Part? Oder geht es euch nicht so, ging es vielleicht Einzelnen oder euch, so wie mir? Man kann sich an diesen Gleichlaut so gewöhnen, dass er an einem herunterläuft wie Wasser. Aber wenn wir duschen, läuft ja das Wasser auch an uns herunter, ne? Und es ist schön. Vielleicht ist das der Weg, und einen inneren Zugang zu bekommen. Das ist der einzige Psalm, in dem das so gemacht wird. Das ist natürlich eine dichterische Form, aber die hat keiner nachgemacht. Wiederholung, sagen unsere Vorfahren, ist die Mutter des Wissens. Auch solche Sätze zu wiederholen. Aber dieser Psalm 136, der führt nicht nur 26 Mal auf, denn seine Güte währt ewig, sondern er bringt es in Verbindung. Einmal mit der Schöpfung, mit dem, wovon wir leben, worin wir leben, auch unsere Arbeit gehört ja dazu. und der Geschichte des Volkes Israel, der Geschichte Gottes mit den Menschen, der Geschichte auch unserer heutigen Zeit, unserer Zeitgeschehen, ist ein Stück Geschichte Gottes mit uns. Es soll etwas geschehen, was? Und darauf macht uns eben in dem Psalm 136 dieser Zwischensatz aufmerksam. Denn seine Güte währt ewig. So wie wir heute vorhin bei den Liedern unterschiedlich gesungen haben. Einmal war es seine Güte, dann wurde vom Herrn gesprochen und ein andermal haben wir gebetet. Und deshalb können wir auch, wenn wir diesen Psalm singen und sagen und in unser Leben hineinnehmen, können wir auch aus dem seine Güte, deine Güte machen. Dann wird das ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis oder auch ein Hilferuf. Deine Güte währt ewig, auch jetzt hier. Vor 14 Tagen hat Piroschka uns ermutigt, Gottes Wort so anzunehmen, aufzunehmen, dass wir es dann proklamieren als ein Bekenntnis, als einen Ausdruck meines Willens und meines Lebens. Ich hoffe, dass ihr nicht abgeschreckt seid, sodass ihr jetzt für die nächste Woche und 14 Tage oder 3 Wochen von der Güte des Herrn nichts mehr wissen wollt, sondern dass ihr es hineinnehmt, mit in euer Erleben hinein, ins schwere Aufstehen, in die Aufgaben oder was es sonst ist. Güte meint ja, Gott meint es gut. Und wenn wir an Römer 8, 28 denken, die Güte, und wenn wir zusammengeschlossen werden mit dieser Güte, indem wir ihn lieben, dann macht sie alles gut. Luther hat übersetzt, zum Besten dienen. Es steht eigentlich da, zum Guten mitwirken. Also Güte zum Guten. Und wenn wir heute Morgen hier sitzen, wollen wir das ja eigentlich. Dass das, was unser Leben, so unterschiedlich es auch ist, unter uns, aber auch für uns selbst, jeder Tag kann sich ja anders zeigen. Dass es zum Guten mitwirkt. Wenn wir also das Wort Güte aussprechen, es lohnt sich, ich schwärme immer wieder von Konkordanzarbeit. Ich arbeite gern mit der Konkordanz und suche nach, wo steht dieses Wort auch noch an anderen Stellen, in welchem Zusammenhang und wie kann es mir dienen. Da ist ein solches Kernwort im Neuen Testament, im Römerbrief. Weißt du nicht, fragt Paulus, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Zur Buße steht da mit der Neuer. Zur Buße, zum Umdenken. Also wenn wir das mal als Werkzeug nehmen, was uns, das wollte ich eigentlich, wenn wir den Psalm 136 in unser Leben hineinnehmen, dann bleibt unser Leben nicht mehr, wie es ist. Unser Denken nicht. Dann muss es sich verändern. Oder es läuft eben dann wirklich nur an uns herunter, wie bei der Dusche. Bei der Dusche muss man ja auch ein bisschen nachhelfen, ne? Mit Seife und so. Aber Es soll nicht an uns herunterlaufen, nur das auch. Es soll uns erfrischen. Kalte Dusche oder warme Dusche. Es soll uns auch verändern. Ich möchte das. Und ich wünsche das uns allen. Ich wünsche das unserer Gemeinde, dass wir verändert werden durch sein Wort. Da sind auch diese Bibelstunden so wichtig. Oder ein Epheserbrief. Also einmal dieses Kernwort der Erlösung. Weißt du nicht, dass dich Güte zur Umkehr leiten will? Und das andere, aus dieser Veränderung oder aus dieser Begegnung mit der Güte des Herrn, da wird bei uns etwas verändert. Das können wir ja sowieso nur durch den Heiligen Geist, der uns Jesus zeigt, der uns den Vater zeigt, der uns zeigt, wie wir in unsere Familie, in unsere Gemeinde, in unsere Welt, an unseren Arbeitsplatz hineinpassen. Und die Frucht des Geistes, die also wächst durch, ich will jetzt nicht sagen Dauerberieselung wie bei der Dusche, aber eine dauernde Begegnung mit dem Heiligen Geist, die will uns verändern, organisch verändern, dass wir nicht schauspielen, dass wir nicht ein christliches Theater abziehen. Jesus nannte die so handelten in zu seiner Zeit mit den frommen Vokabeln Heuchler. Dieses Wort, was da eigentlich steht, heißt Schauspieler. Ein guter Schauspieler ist doch auch was wert, ne? Auch so. Und in dem Einfluss, den man hat. Aber Jesus will nicht Schauspieler, sondern Echtes. Und wenn unser Echtes darin besteht, dass wir sagen, ich brauche dich, Herr, brauche dich alle Zeit, dann freut es mich am meisten. Also wenn es uns gut geht, dann fällt es uns ja bestimmt ganz leicht zu sagen, deine Güte währt ewig. Aber wenn es ganz schwer wird, wenn dann am liebsten sich nochmal auf die nächste Seite und auf die andere Seite drehen möchte und einem das Aufstehen schwer fällt, nicht nur körperlich, sondern dass uns Angst überkommt vor Zusammenstößen, dass wir Menschen begegnen, die wir am liebsten nicht sehen möchten, aber wir sind an sie gebunden durch die Arbeit oder Familie. Wie sieht dann die Güte aus? Können wir sie dann auch nehmen, diesen Balken, und ihn reinsetzen, überall hin, wo es leicht ist, wo es schwer ist. Da, wo wir Durchblick brauchen, wo wir Hilfe brauchen, um die rechten Worte zu finden. Ich bin auf den Bericht der Kundschafter gekommen, an dem wir vielleicht uns das deutlich werden kann, wie weit und wie tief die Güte des Herrn uns erreichen möchte. Aus 4. Mose 13 und 14 können wir jetzt zwei Abschnitte lesen, und ich wollte versuchen, dass wir da unser Lieblingswort mal, die Güte des Herrn, denn seine Güte wird ewiglich, mit hineinschieben können. Dann würde für uns auch deutlich, wie manchmal die Situation verschärft wird oder wie sie entspannt wird. Also die, Die Kundschafter berichten, sie sind unterwegs gewesen. Aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen: Seine Güte währt ewig. Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn seine Güte währt ewig. Denn sie sind uns zu stark, denn seine Güte währt ewig. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten. Denn seine Güte währt ewig. Und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Denn seine Güte währt ewig. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Denn seine Güte währt ewig. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Denn seine Güte währt ewig. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Denn seine Güte währt ewig. Und waren es auch in ihren Augen. Denn seine Güte währt ewig. Wer das weiterliest, also es lohnt sich, diese zwei Kapitel mal im Zusammenhang zu lesen. In der Lücke zwischen diesen beiden Abschnitten, da steht der Entschluss des Volkes Israel, das aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit worden war, lieber zurück nach Ägypten, als jetzt in diese schreckliche neue Situation hineinzukommen. Weichenstellung: entweder zurück nach Ägypten oder vorwärts in Gottes Zukunft, in Gottes Ziel. Falls wir, du, ich, in solche Situationen hineinkommen, wo wir spüren, wie wir die Weiche gestellt. Wie gut ist es, wenn es weitergeht? Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, denn seine Güte währt ewig, zerrissen ihre Kleider, denn seine Güte währt ewig, und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Denn seine Güte währt ewig. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut, denn seine Güte währt ewig. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen, denn seine Güte währt ewig, und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt, denn seine Güte währt ewig. Fallt nur nicht ab vom Herrn, denn seine Güte währt ewig. Und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn seine Güte währt ewig. Denn wir wollen sie wie Brot auffressen, denn seine Güte währt ewig. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, denn seine Güte währt ewig. Der Herr aber ist mit uns, denn seine Güte währt ewig. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn seine Güte währt ewig. Aber das ganze Volk sprach: Man sollte sie steinigen, denn seine Güte währt ewig. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten, denn seine Güte währt ewig. Wir sahen, sagten die 10 von den 12, das waren Führer, das waren Älteste, werden sie genannt, in den Stämmen. die Mose ausgesucht hatte wahrscheinlich, oder die sich herausgestellt hatten. 10 von den 12, da sind doch die 2 glatt überstimmt, oder? Oder wie zählt Gott? Zählt Gott demokratisch? Dann hätten die zehn doch sowieso recht. Und dann könnten die beiden, Josua und Kaleb, doch den Mund halten. Brauchten sie doch gar nicht erst zu äußern. Was sahen denn die 10? Sie sahen, dass das Land seine Bewohner frisst. Also es lohnte sich vielleicht mal im kleinen Kreis darüber sich auszuhalten, zu unterhalten, was sie da gesehen haben, was da zu sehen gibt, wenn ein Land die Bewohner frisst, wenn ein Arbeitsplatz die Mitarbeiter frisst, gibt's das? Ich habe erst kürzlich davon gehört, dass an einer Arbeitsstelle ständig die Mitarbeiter verschwinden. Die können es alle nicht mit ihrem Chef. Also, sie sahen, das Land frisst seine Bewohner, in das uns Gott hineinschicken will. Und alles Volk, die wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen, das zweite Mal, wir sahen auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, bekannt nachher auch durch Goliath. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Woher die das wohl wussten, ne? Das macht die Angst, das macht die Sorge mit uns, dass wir uns ausdenken können, erklären können, wie die anderen über uns denken. Also wenn sich da nicht der Vater der Lüge genannt wird, freut, worüber dann? So entscheidend ist es, worauf unsere Augen sehen. Auch unsere hier. Auch wenn ich mich mit meiner Frau oder Gertrud mit mir austauschen über etwas, da wird es manchmal deutlich, wie unterschiedlich die Sicht ist und wie damit zurechtkommt. Wir haben das letzte Mal im Epheserbrief davon gesprochen, dass dann, wie wichtig es dann ist, dass, da war ja das, die Haustafel Mann und Frau, dass man lernt, sich einander unterzuordnen, in die Ordnung des anderen hineinzufühlen. Und wenn es bei beiden deutlich wird, bei Gertrud und bei mir, jeder, auch so unterschiedlich wie die Dinge sehen, wir wollen das eine, nämlich dem Herrn dienen, mit unserer Ehe, mit unseren Ideen, mit allem, was wir sind und haben. Wenn das eine deutlich wird, dann bleiben die zusammen, die beiden verschiedenen Köpfe. Das ist doch herrlich, was? Aus der Güte Gottes. Nur, vergesst nicht, Römer 2, die Güte des Herrn will uns zur Umkehr, zum Umdenken leiten. Die 10 Kundschafter haben anders gedacht, sodass sie auch anders gesehen haben, das, was sie erlebten. Und Josua und Kaleb, die haben ihr Entsetzen über diese Beurteilung der Lage, über diesen Lagebericht, haben sie damit zu erkennen gegeben, sie haben sich ihre Kleider zerrissen. Ich habe mir schon manchmal überlegt, das steht ja öfter in der Bibel, wie stabil ist denn dann die Kleidung gewesen? Aber es waren ja Kettenhemden zum Teil, die oben doch ganz anders gehäkelt oder genäht waren. Um das ganze Entsetzen deutlich zu machen. müssen wir ja nicht unbedingt, wir können ja unsere Kleider schonen. Aber unsere andere Sicht, die muss raus. Sonst läuft die Welt um uns her ins Verderben. Die sprachen zur Gemeinde Israel, das Land, das wir durchzogen haben, genauso wie die 10 Kundschafter oder auch mit die 12, um es zu erkunden, ist sehr gut. Also Punkt 1, das, was Gott versprochen hat, dass er sein Volk aus der Sklaverei in ein eigenes Land mit eigenen Kräften und mit den eigenen Fähigkeiten aufzubauen, was er schenken will, ist gut. Punkt 1. Steht das für uns fest, dass das, was der Herr uns versprochen hat und was die Schrift uns verspricht, das ist gut. Hallo, Güte lässt grüßen. Nur unter einer Bedingung, Punkt 2, läuft das gut und ist das gut und wird das gut bis in Ewigkeit. Die Güte reicht ja bis in Ewigkeit. Unser Leben, unser Arbeitsplatz, unsere Ehe nicht. Unter einer Bedingung, das ist der Punkt 2, unsere Sicht vom Land, von dem, was Gott uns geben will. Und das zweite, wenn der Herr uns gnädig ist. Und das Interessante ist jetzt, ich habe ja nach meine mir zur Verfügung stehenden Bibelübersetzungen mal nachgeschlagen, was da steht. Und dann gibt es, also Güte haben viele, aber auch Gnade und Liebe und Huld ist ja ein etwas schwieriges Wort. Huldreich und sowas, das war damals alles, das lieben wir jetzt nicht so sehr. Aber Gnade ist mit dabei. Und ich bin immer wieder begeistert über die Zusammenhänge der Schrift. Psalm 34 hat Mose einen Wunsch gehabt, den er seinem Herrn geäußert hat. Ich möchte dich gern mal sehen. Das Erste, was sein Gott ihm gesagt hat, wie er eben darauf reagiert hat, dass er sich ihm vorgestellt hat. Weißt du denn, wer ich bin? Ja, das steht nicht in der Bibel, aber die Antwort ist, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte und Treue. 5 Begriffe des Wesens Gottes. Und wenn wir die Güte hineinnehmen in unser Leben, dass sie uns prägt und wir uns ihr öffnen, dann sitzen wir mitten in dem Wesen Gottes. Die Menschen um uns her, auch wir uns untereinander, darum sind ja auch manche weggegangen, weil sie nicht fertig werden konnten, dass solche Menschen Jesus nachfolgen. Aber die Mitte ist, dass wir in seiner Güte, in seiner Gnade leben. Und die Gnade ist eben dann auch gnädig. Die ist eben dann auch gütig, die Frucht des Geistes. Aber das sind Früchte, die wachsen. Die müssen wachsen. Die brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, auch untereinander miteinander zu reagieren. Und wir brauchen Mut füreinander. Das kommt alles aus der Güte, aus seiner Güte. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Was sagen die beiden Nachkömmlinge, überstimmt von den 10 anderen, die sagen, nicht wir werden gefressen, sondern wir fressen. die anderen wie Brot. Also das ist ja, das ist schon eine schwierige Ausdrucksweise, aber sehr deutlich. Wir fressen es, wir schlucken es runter und wir verdauen es, wenn der Herr uns gnädig ist. Das macht die Güte. Also die Güte hineinnehmen in die Zusammenhänge, wie hier bei den Kundschaftern. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, denn seine Güte währt ewig. Nur seine Güte. Nicht, weil wir auf einmal uns so stark darstellen können, so auf einmal so Recht haben. Der Herr aber ist mit uns. Das ist ein Aber, das liebe ich. Wir brauchen solchen Aberglauben, den wir hineinsetzen in die Situation, in die verfaulte Situation, in die verfahrene Situation, in das, was uns schwerfällt, wo wir Angst kriegen, wo wir am liebsten weglaufen wollen. Und wie viele Menschen lähmen sich das Leben doch nicht aus Spaß, weil sie es nicht mehr aushalten können. Der Herr aber ist mit uns. Aberglaube, aber der Herr, aber seine Macht, aber seine Güte ist stärker. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das war die Übersetzung von der Güte des Herrn, von der Macht, in ihr Verhalten, in ihr Denken. Sie mussten umdenken. Sie mussten den Standpunkt verlassen, was ich sage, was ich denke, das ist richtig. Darum sagt ja der Herr, es ist gar nicht schlecht, wenn ihr groß sein wollt, wenn ihr Bedeutung haben wollt, aber zeigt sie nicht dadurch, dass ihr die anderen unterdrückt, dass ihr die anderen klein macht, sondern dass ihr ihnen dient. Die Eins in Mathematik oder Technik oder was weiß ich, die soll dazu dienen, um denen, die mit ihrer Fünfe nicht, aus ihrer Fünfe nicht rauskommen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Wenn wir so auf den Herrn gesehen haben und darum jetzt auch das, was wir sehen, so beurteilen, nämlich wie der Herr, wenn wir das, was wir, wenn wir seinem Denken nachgekommen sind, so auch unser Denken verändert wird, dann werden wir auch reden wie unser Herr. Also wisst ihr, wenn ich das bedenke, in welchem Zusammenhang auch solche Gedanken stehen, dann kriege ich eine Gänsehaut. Wisst ihr, was einmal Jesus von sich sagt? Im Johannesevangelium wird es mehrere Male hervorgehoben. Der Sohn, der ewige Sohn, der Sohn des ewigen Gottes, der kann nichts aus sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater reden hört, das redet der Sohn. Was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn. So nahe ist Jesus uns und sein Wesen und sein Leben und sein Werk. Wenn wir auf dem Gütetrip sind, daher segne euch und uns auf diesem Übungsfeld, und dass wir Geduld miteinander haben. Gemeinde ist nicht eine Versammlung von vollkommenen Menschen, höchstens in Christus vollkommen. Jawohl, das müssen wir festhalten. Aber das ist ein Trainingslager. Das ist eine Krankenstube oder Krankenhaus, je nachdem, wie viele krank sind. Wir sind noch nicht am Ende. Aber ich habe ja schon Amen gesagt, entschuldigt. Nur noch eine kleine Einladung. Draußen liegt etwas für jeden von euch. Das erinnert daran, an das gute Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Wie war das mit dem Milch und Honig? Der Herr segne euch, uns, alle und die ganze Stadt.